Die Weltreise geht weiter und Land Nummer 10 auf meiner Reise war nun Japan. Die ersten 3 Wochen sind jetzt mittlerweile rum. Die habe ich zusammen mit einem guten Kumpel verbracht. Liebe Grüße an der Stelle. Und genau dazu möchte ich ein erstes kleines Fazit abgeben. Was wir so unternommen haben, wo wir alles waren, meine Highlights, meine Empfehlungen und so weiter. Jetzt habe ich den vor ein paar Tagen hier am Flughafen schon verabschiedet. Währenddessen ist dann meine Familie jetzt auch eingetroffen und wir haben die anderen 1,5 Wochen noch gemeinsam. Wir werden jetzt in einem etwas strafferen Zeitplan uns auf die Highlights der Reise nochmal beschränken, sodass ich dann am Ende die kompletten 4 Wochen im April hier in Japan sein werde. Deswegen meinen Aufenthalt hier im Land werde ich auf 2 Folgen aufteilen. Jetzt im ersten Teil soll es dann eben um die ersten 2,5 bis 3 Wochen gehen, die ich dann anfangs noch 2 Tage alleine verbracht habe und dann eben 2,5 Wochen mit meinem Kumpel. Und dann in Teil 2 soll es dann eben um die 1,5 Wochen mit der Familie gehen. Lass uns da doch direkt reinstarten. Hi, ich bin Niklas und das ist Freedom FM, dein Weltreise-Podcast für mehr Freiheit, Leidenschaft und Erfüllung im eigenen Leben. Neben Geschichten von meiner Weltreise erwarten dich hilfreiche Tipps und neue Sichtweisen, um mehr Klarheit für deine Zukunft zu finden. Starten wir also direkt rein. Und zwar, die ersten 3 Wochen in Japan sind für mich schon rum. Nachdem ich die Philippinen verlassen habe Ende März, hatte ich noch 1,5 Tage hier alleine, bevor ich dann meinen Kumpel am Flughafen abgeholt habe. Dort bin ich dann samstags nachmittags eingetroffen, hatte mir dann dafür 2 Nächte noch ein vergleichsweise günstiges Hostel, habe ich noch gefunden und habe mich dort dann einquartiert, habe mir dann so schon ein bisschen die Stadt selber noch angeguckt und war schon an der Shibuya-Kreuzung, habe mir die Kirschblüte an verschiedenen Orten angeguckt, weil das so der Anfang der Blütezeit eben war. Und dann am Montagmittag habe ich ihn am Flughafen abgeholt und anschließend ging dann die große Erkundungstour hier in Japan los. Einmal zu unserer Route. Wir waren dann für 4 Tage, waren es meine ich, in Tokio. Wir sind dann weitergefahren nach Kyoto, hatten da meine ich auch nochmal 3 oder 4 Tage, sind von dort aus weitergefahren nach Hiroshima, hatten dann dort 2 Nächte, sind dann zurückgefahren nach Arima, ins Arima Onsen waren wir 2 Nächte, waren dann noch 2 Nächte in Kobe direkt daneben gelegen, dann waren wir noch, ich glaube, 3 Nächte in Osaka und dann sind wir wieder zurückgefahren und hatten nochmal 2 Nächte in Tokio, bevor er dann noch eben einen Tag selber hatte und ich dann eben schon die Familie am Flughafen abgeholt habe. Genau, das war jetzt eben vor 2 Tagen, die hatte ich dann abgeholt, wir hatten jetzt hier schon die ersten Tage in Tokio gut genutzt und für uns geht es dann morgen weiter. Dazu dann aber alle Details dann im zweiten Teil in der nächsten Folge. Und genau, jetzt starten wir dann einmal mit den ersten 2,5 Wochen, was wir alles erlebt haben. Wir hatten vom Zeitplan her was auf jeden Fall deutlich entspannter. Andersrum haben wir die Zeit aber auch wirklich gut genutzt und wir haben viele, viele Schritte gesammelt. Das war so direkt mal, was mir aufgefallen ist. Ich glaube, der schlechteste Tag hatten wir vielleicht um die 13.000 Schritte. Und ich glaube, mein Rekord war, an einem Tag haben wir 30.000 Schritte gemacht. Aber es waren meist so um die 17, 18 bis 22, irgendwo so in dem Bereich. Also wir sind wirklich viel gelaufen, haben uns viel angeguckt und die Zeit auch gut genutzt. Und wir beide als Anime-Fans waren natürlich dann hier in Japan auch nochmal ein großes Highlight. Für mich primär eben für Pokémon, da wurde dann natürlich auch schon gut Geld investiert, nennen wir es mal. Und dementsprechend voll war dann jetzt auch der Koffer schon mit Souveniren und Andenken, Pokémon-Karten und alles weitere. Aber starten wir doch mal einmal rein. Wir hatten schon versucht, bevor wir uns verabschiedet haben, irgendwie so die Tage mal zu rekonstruieren, auch wenn es dann nur eben 2 oder 2,5 Wochen zu dem Zeitpunkt waren. Und es ist so viel passiert, dass wir an manchen Tagen 3, 4 oder 5 Stops eingelegt haben an verschiedenen Orten, versucht haben zu rekonstruieren, was wir gegessen haben, wo wir alles gegessen haben. Am Ende hat es dann auch wirklich geklappt, aber das war schon wirklich eine kleine Herausforderung, weil halt wirklich so viel passiert ist und auch meine Fotogalerie auf dem Handy, die ich jetzt gerade hier parallel öffne, um das ein bisschen wieder zu rekonstruieren, ist auch wirklich mehr als überladen jetzt seit Ende März. Aber genau, das wollte ich jetzt ein bisschen chronologisch durchgehen um einmal unsere Route zu rekonstruieren, was wir gemacht haben, und dann eben so meine Gedanken dazu mit euch zu teilen und dann eben auch Empfehlungen oder was man vielleicht lassen kann und so weiter. Mit der Anmoderation jetzt starten wir dann direkt rein. Und zwar, genau, ich bin dann am Samstag bin ich dann gelandet und bin dann auch nur noch eingecheckt und bin dann abends dann auch direkt zur, ich überlege gerade, was war das am ersten Abend? Ne, es war am zweiten Abend mit der Shibuya-Kreuzung. Genau, weil es dann an dem Tag nicht so wirklich gutes Wetter war, habe ich dann beschlossen, mir direkt noch einen Regenschirm zu kaufen. Da hatte ich gesehen, dass es eben Pokémon Center einen gibt, der gar nicht weit weg war von mir. Deswegen bin ich da dann hingefahren. Und zwar war das, ich schau mal eben, genau, das Pokémon Center in Ikebukuro. Und bin dann da hingefahren. Der Laden war relativ leer, da konnte ich dann auch fast direkt rein. Halt musste ich nur ein paar Minuten warten, da war eine kleine Schlange vor. Der Regenschirm war jetzt aber nicht ganz so cool. Dann habe ich mir alternativ dann im Shopping Center eben noch einen anderen gekauft. Und war dann in den ersten Pokémon-Läden, um mir noch ein paar Pokémon-Booster zu kaufen und dann abends auch nur noch Ramen essen. Weil der Reisetag dann doch relativ lang war und ich da vorher dann noch am Flughafen in Cebu auf den Philippinen ja noch übernachtet habe und da dann die letzte Podcast-Folge zu den Philippinen noch aufgenommen habe, demnach nicht allzu viel Schlaf hatte in der Nacht, und es dann erstmal ruhig angegangen bin. Aber am nächsten Tag war dann wirklich volles Programm. Und zwar bin ich dann morgens erst in den Ueno-Park gefahren, eine relativ große Parkanlage, weil dort eben auch so als Empfehlung ausgesprochen wurde, dort eben hinzufahren für die Kirschblüte. Und wie ich da begrüßt wurde, das war schon wirklich perfekt, weil es war überall am Blühen, überall saßen Menschen, sei es auf den Bänken, sei es auf irgendwelchen Stüppchen oder hatten irgendwelche Unterlagen mitgenommen oder irgendwelche Decken und haben sich dann aufs Gras gesetzt. Es war dann ja eben Sonntag an dem Tag und es war wirklich super Wetter auch. Es war blauer Himmel. Wir hatten, glaube ich, um die 20 Grad. Und wie die Familien dann durch den Park liefen, dort Mittag gegessen haben und einfach den Tag und die Sonne genossen haben unter der Kirschblüte, das hat mir direkt mega die Frühlingsgefühle gegeben. Das war jetzt die letzten Monate eher weniger, dass ich die Jahreszeiten, wie ich sie aus Deutschland kenne, wahrgenommen habe. Dass quasi, wenn ich im Dezember immer noch 25 Grad habe, irgendwo in Laos oder so, verliert man natürlich den Bezug zu, okay, wir haben Dezember, eigentlich ist Winter. Genauso schön war es da daher dann jetzt eben, den Frühling quasi in Japan erwecken zu sehen. Und genau, dann habe ich mir den Park ein bisschen angeguckt, bin da lang gelaufen und von dort aus bin ich dann weitergelaufen. Südlich davon ist eben das Viertel Akihabara. Akihabara ist quasi so die Anime-Hauptstadt hier in Tokio und wirklich Anlaufstelle Nummer 1 für Pokémon, Yu-Gi-Oh!, One Piece und was es nicht nur alles gibt. Sei es für Karten, sei es für Souvenirs, sei es für Plüschfiguren, sei es für irgendwelche Figuren und so weiter. Da findet man wirklich alles. Bin ich da eingefahren, um mir ein paar Kartenläden mal anzugucken, weil da die Vorfreude als Pokémon-Fan natürlich groß war. Hab mir aber noch nichts gekauft, weil ich da auf meinen Kumpel noch warten wollte. Bin dann da aber so ein bisschen rumgelaufen und es war wirklich die ersten Tage in Tokio. Einfach eine Reizüberflutung. Also ich glaube, das ist einfach so die perfekte Zusammenfassung, weil ich bin dann in Akihabara, war vielleicht auch ein Fehler meinerseits, ich bin in ein Kaufhaus reingefahren, was eben nur für Anime war. Das war auf 8 Etagen, war das nur Anime. Figuren, Karten, Sticker, Poster und so weiter. Wirklich alles gab es da auf 8 Etagen. Ich bin da durchgelaufen, ich kam wieder raus. Und ich muss mich da erstmal hinsetzen und klarkommen, weil das so viel war, so viele Eindrücke, was ich vorher so noch nicht gesehen habe. Dann noch die ganzen Menschen dabei, sei es im Kaufhaus selber, wo es dann mega das Gequetsche war, oder eben auch draußen auf der Straße. Das war schon wirklich Chaos pur und so viele Eindrücke zu verarbeiten. Auf der anderen Seite natürlich dann auch mega spannend und mega interessant, das mal so zu sehen. Da muss ich mich aber erstmal dran gewöhnen. Ein paar Tage später war das auch relativ normal geworden, irgendwie, so viele Menschen auf der Straße zu sehen. Aber in den ersten Tagen war das wirklich eine kleine Herausforderung für mich. Genau, von dort aus bin ich dann weitergefahren zum Tokyo Tower, weil ich mir da auch dann noch den eben angucken wollte. Da drum waren noch ein paar Kirschblütenbäume. Und das war auch wirklich sehr schön anzusehen. Genau, ich habe dann noch einen anderen Spot für die Kirschblüte besucht. Und zwar, das war direkt am Fluss gelegen. Genau, im Stadtviertel Meguro heißt das. Bin ich da noch hingefahren, auch ein kleiner, genau, es ist halt ein kleiner Fluss, der durch Tokio verläuft. Links und rechts sind Gehwege, links und rechts sind Kirschblütenbäume. Und dann da entlang zu laufen für einen kleinen Spaziergang war echt ganz schön. Ich bin dann eben abends wieder zurückgefahren, weil ich noch mein Handy aufladen musste. Und dann danach bin ich dann nochmal nach Shibuya gefahren, eben um die berühmte Kreuzung zu sehen. Der Shibuya-Bahnhof war dann auch noch eine kleine Herausforderung, mit so unzähligen vielen Ebenen und Ausgängen, sich da erstmal zurechtzufinden. Hat dann aber auch geklappt, da war ich dann auch wieder Ramen essen. Und genau, dann überlege ich gerade, genau, dann habe ich dort auch noch ein. Nee, genau, das war es dann noch für den Abend schon. Und dann bin ich wieder heimgefahren, weil es dann auch relativ spät schon wurde, weil ich dann eben am nächsten Tag früh raus muss, meinen Kumpel am Flughafen abholen. Genau, das habe ich dann auch eben gemacht. Ich gucke gerade auf die Uhr und wir haben jetzt nur 12 Minuten rum und ich habe gerade mal von 2 Tagen in Tokio berichtet. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie lange die Folge geht. Ich werde mich auf das Wichtigste beschränken, aber wie du vielleicht schon merkst, ich habe so viel jetzt in den 2,5 oder 3 Wochen jetzt erlebt, dass es schon schwierig ist, dort sich aufs Wichtigste zu beschränken, aber ich werde mein Bestes geben. Und zwar, genau, habe ich dann eben meinen Kumpel am Flughafen abgeholt. Wir hatten die ganze Zeit über ein Airbnb gemietet. Als erstes eben in Shinjuku gelegen, also eigentlich so das Hotspot-Viertel in Tokio. Dort auch nur eine Station vom Shinjuku-Bahnhof, was auch erstmal eine große Herausforderung war, als ich glaube, der größte Bahnhof der Welt müsste es sein, sich da zurechtzufinden. Haben dann unsere Sachen eben in der Unterkunft abgegeben und haben dann ein wenig Shinjuku erkundet. Wir sind dann da die Straßen entlang gelaufen. Wir haben den Godzilla-Kopf in der Einkaufsstraße da gesehen, der ikonisch da vom oben auf dem Dach liegt und da aus dem, ja, vom Gebäude runterguckt, nenne ich es mal. Wir waren das erste Mal im Donki in den berühmten Einkaufsläden in der Kette hier in Japan, was auch eine kleine Reizüberflutung war auf. Ich glaube, es waren auch wieder 6 oder 7 Etagen mit Einkaufsartikel, wo man nur hinguckt. Aber auch ganz cool, mal dann live zu sehen. Wir waren da noch in Shibuya, sind wir dann noch weitergefahren, waren dann dort im Pokémon Center und im Nintendo Store nebenan. Und dann abends waren wir dann noch eben einfach in der Shibuya-Kreuzung, haben dann da noch eine kostenlose, genau, haben wir uns da dann noch einen Viewpoint rausgesucht, von wo man die Kreuzung ganz gut besichtigen konnte. Und genau, am nächsten Tag ging es dann weiter zu Teamlabs. Teamlabs gibt es zweimal hier in Tokio. Ich glaube, das ist auch weltweit vertreten. Ich kann es jetzt aber nur von Instagram-Videos gerade aus Tokio eben. Dort gibt es eben Teamlabs Borderless und Teamlabs Planets. Und wir waren eben bei zweiterem, weil die man nicht jetzt erst neu wieder eröffnet haben und eben groß ausgebaut haben. Und es ist quasi eine interaktive Kunstausstellung, wo man quasi durchgehen kann und es gibt verschiedene Bereiche, verschiedene Räume gibt, wo man dann quasi ja ganz viele verschiedene Sachen eben machen kann. Es gibt einen Raum mit ganz vielen Spiegeln, wo dann ganz viele Reflexionen sind, wo dann Lichterkette von der Decke runterhängen, die dann verschiedene Farben abspielen. Es gibt einen Raum mit Orchideen, der voll mit Blumen ist, die von der Decke herunterhängen, die dann an verschiedenen mit Sensoren ausgestattet sind, die dann hoch und runter fahren, wo man dann durchlaufen kann. Es gibt einen Raum voller Bälle. Es gibt einen Bereich, wo man da schon ein kleiner Tipp, wenn du da hinfahren solltest, also Teamlabs Planets ist das. Wenn du da hinfahren solltest, gibt es einen Bereich, wo man quasi durchgehen kann, wo man quasi bis zu den Waden durch Wasser läuft. Wo man dann eben seine Schuhe und Socken auszieht, seine Hose hochkrempelt und dann da eben durch lauwarmes oder warmes Wasser gehen kann. Auf das Wasser sind dann noch Animationen von Fischen gespielt und dann kann man da durchgehen. Wirklich mega cool gewesen. Deswegen dort auf jeden Fall dann eine passende Hose für anziehen. Es gibt noch andere Räume, wo man dann irgendwelche Spiele spielen kann, wo man von einer Plattform zur anderen hüpfen kann, wo man irgendwas ausmalen kann, was dann in 3D quasi an die Wand projiziert wird und so weiter. Also wirklich unzählige coole Räume. Ich glaube, wir haben da auch fast über 3 Stunden haben wir da, glaube ich, verbracht. Aber wirklich eine Riesenempfehlung. Wir sind dann noch weitergefahren zum Skytree anschließend, weil das relativ in der Nähe war. Also die Aussichtsplattform von Tokio mit dem, genau, vom Skytree eben aus, sind dann da auch hochgefahren. Leider war die Aussicht sehr, sehr eingeschränkt, dass man eigentlich kaum was sehen konnte. Im gleichen Gebäude gab es dann aber das nächste Pokémon Center. Und das haben wir uns dann natürlich auch noch angeguckt. Und dort wurden dann auch die ersten Einkäufe schon getätigt. Und genau, da wurden, glaube ich, dann die ersten 50 Euro dann für Pokémon ausgegeben. Also sollte sich herausstellen, dass es am Ende dann deutlich mehr wird. Ich habe jetzt für Japan auch ein Ranking geführt oder führe ich jetzt ja gerade immer noch mit, wie viele Convenience Stores ich besuche und wer dann auf Platz 1 am Ende landet. Also von 7-Eleven, Family Mart, Lawson sind so die drei großen. Und dann in der vierten Kategorie habe ich dann noch alle anderen zusammengefasst. Und genau, bisher liegt 7-Eleven auch noch auf Platz 1. Aber mal schauen, wer das Rennen gewinnen wird. Da gibt es dann die Auflösung im nächsten Teil. Und dann habe ich noch ein Ranking geführt oder eben eine Zahl, wie viele Pokémon-Packs ich geöffnet habe. Ich glaube, da bin ich jetzt irgendwo im 80er-Bereich, dass ich 80 Packs bisher geöffnet habe. Am Anfang in Tokio noch relativ verhalten. Danach hat aber die Sucht reingekickt, nenne ich es mal. Und dann haben wir auch wirklich viele Booster noch gekauft, viele Booster geöffnet, weil wir uns dann irgendwie auch so gegenseitig angestachelt haben und immer mehr zu kaufen. Aber dann auch immer noch zu einem vernünftigen oder auch wirklich guten Preis auch, haben wir dann noch ein paar Schnapper gemacht. Und das hat jetzt wirklich mega Spaß auch gemacht, die letzten Wochen da immer mal die ein oder andere Packs zu öffnen und auch die ein oder andere gute Karte zu ziehen. Genau, abends ging es dann nochmal wieder nach Shibuya zur Kreuzung. Da waren wir dann auch wieder relativ häufig, dann irgendwie abends einfach noch essen. Und abends anschließend waren wir dann noch in Shinjuku. Genau, am nächsten Tag ging es dann weiter, da ging es dann los mit ein bisschen Kultur. Und dort haben wir uns als erstes den Meiji-Schrein angeguckt. Also die beiden großen Anlagen in Tokio ist eigentlich der Meiji-Schrein, so, und der Asakusa-Schrein. Allgemein gilt in Japan, dass die hier zwei Religionen vertreten. Also einmal den Buddhismus mit den Tempeln und den Shintoismus mit deren Schreinen. Und die koexistieren hier beide parallel. Und genau, beide dienen halt eben, sei es der Schrein oder eben auch der Tempel, eben als Ort für ihre Gottesanbetungen. Und dort haben wir uns dann eben diese beiden auch in Tokio angeguckt, eben auch direkt nacheinander. Und wie ich finde, ist der Meiji-Schrein in meinen Augen auf jeden Fall deutlich schöner. Er ist auch mitten in so einem Wald gelegen, wirklich in einer großen Waldanlage, wo man dann durchgehen kann. Man kann durch den Garten noch gehen. Man hat da noch einen kleinen See, man hat dort einen kleine Gehwege. Man hat den Tempel an sich, der noch schön direkt im Wald gelegen ist. Man hat so ein bisschen Ruhe vom Großstadt-Trubel, während man beim Asakusa-Schrein wirklich direkt in der Innenstadt gelegen ist, weil es natürlich so der Hotspot ist, wo alle hingehen wollen, gibt es drumherum Verkaufsläden, Restaurants, Streetfood und so weiter. Deswegen sind die Straßen drumherum auch mega überfüllt. Deswegen hat mir auf jeden Fall der Meiji-Schrein besser gefallen und es wäre auch, wenn deine Zeit knapp ist in Tokio, meine größere Empfehlung, den zu besuchen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Eintritt ist bei beiden kostenlos. Wenn man beim Meiji-Schrein noch durch die Gartenanlage gehen möchte, wären das 500 Yen, die man dort zahlen muss. Das wären dann genau 3 Euro halt gewesen. Das lohnt sich aber auf jeden Fall auch. Und so dann auch ein relativ günstiger Besuch. Genau, und am letzten Tag haben wir dann noch eben einen Ausflug zum Mount Fuji gemacht. Den hatten wir über Get Your Guide gebucht. Das waren dann eben 4 Stops, die wir auf der Tour gemacht haben. Wir haben uns in Shinjuku getroffen, haben uns diese 4 Spots sind wir angefahren und sind anschließend wieder zurückgefahren und wurden in Shinjuku wieder abgesetzt. Wir waren noch den ganzen Tag über unterwegs, weil die Anfahrt, ich glaube, 1,5 bis 2 Stunden dauerte. Leider war an dem Tag das Wetter nicht wirklich gut, deswegen konnten wir den Fuji leider auch nicht sehen. Und als wir dann die berühmte Pergola besucht haben, also diesen ikonischen roten Tempel, der dann mit Blick auf den Fuji quasi eine schöne Aussicht bietet, wenn denn die Sicht gut ist. Leider hatten wir dort ein schlechtes Zeitmanagement, dass wir eigentlich kaum genug Zeit hatten, dort hochzugehen, weil der eben auf der Bergspitze liegt oder ja, 10 bis 15 Minuten die Treppen hoch war. Da musste man sich dort noch anstellen und wir hatten aber in Summe, glaube ich, nur 25 oder 30 Minuten Zeit. Weil ich aber noch eben vorher auf Toilette musste und dort auch noch Stau war und wir warten mussten, ist das leider knapp geworden. Deswegen, wir waren fast rangekommen, eben zur Plattform durchgehen zu können. Da mussten wir aber leider schon wieder zurück, um eben die anderen noch zu treffen. Die haben wir dann aber schon verloren, weil die eben schon wieder zum Bus vorgegangen sind. Der hat natürlich so ungünstig geparkt, dass wir noch durch die Stadt, ich glaube, 20 Minuten laufen mussten. Natürlich haben wir uns den Weg nicht komplett merken können, weil die jetzt auch anders zurückgegangen sind. Deswegen gab es dann eine kleine Jogging-Einheit durch die Wohnviertel von der Stadt. Im letzten Moment haben wir sie dann auch noch gefunden. Und natürlich haben wir dann noch länger gewartet auf die, die noch zur Plattform hochgegangen sind, um Fotos machen zu können. Die kamen dann erst eine Viertelstunde später. Wir kamen dann natürlich komplett abgehetzt am Bus an, weil wir natürlich dann pünktlich sein wollten und nichts verpassen wollten. Auch wenn wir den Fuji nicht sehen konnten, war es dann trotzdem ein echt cooler Ausflug und auch wirklich eine super Empfehlung meinerseits. Genau, am nächsten Tag ging es dann weiter für uns nach Kyoto. Dort hatten wir dann eben Reisetag für ein paar Stunden, haben wir dann eingecheckt und am Nachmittag ging es dann auch nur noch zum Bambuswald. Genau, wir hatten unsere Unterkunft auch im Nordwesten der Stadt gelegen, dass es quasi gar nicht weit war, eben bis zum Bambuswald zu fahren. Und den hatten wir uns auch angeguckt. Genau, dort auch als Empfehlung, der Bambuswald an sich ist relativ klein. Also da kann man in ein paar Minuten, weiß nicht, 10, 15 Minuten durchgehen. Es gibt aber noch zwei Parkanlagen dahinter. Es gibt noch verschiedene Schreine, es gibt noch verschiedene Orte, wo man da hingehen kann. Sitzgelegenheiten, ich glaube, es gibt noch, ich überlege gerade, ob es noch Restaurants da drin gibt. Naja, das glaube ich nicht, aber es gibt noch einen kleinen Fluss, wo man lang gehen kann. Es gibt noch schöne Aussichtspunkte auf den Fluss oder auf die Stadt selber. Es gibt noch Kirschblüten da drin. Und so kann man wirklich eine ganz schön lange Zeit dort drin verbringen. Deswegen dort als Empfehlung, passt da auf jeden Fall deine Zeit gut ab, dass du genug Zeit hast, dir den Park und die umliegenden Parkanlagen noch anzugucken. Wir sind, glaube ich, gegen 16 Uhr oder es wurde, glaube ich, schon, nee, 17 Uhr war es, glaube ich, schon. Sind wir dort eben hingefahren und wir sind erst zum Sonnenuntergang da rausgekommen. Deswegen, ich würde empfehlen, auch nachmittags da hinzufahren, weil es eigentlich die perfekte Zeit war, eben so vor dem Sonnenuntergang. Deswegen, es war zu dem Zeitpunkt auch relativ leer, würde ich behaupten. Und wenn man dort wieder rauskommt, gibt es dort auch eine Straße mit verschiedenen Souvenirläden und Restaurants. Wie wir dann aber festgestellt haben, war es, glaube ich, schon 20 vor 7 oder so. Und viele der Restaurants schließen irgendwie um 18 Uhr oder 18:30 Uhr. Wirklich die komplette Straße entlang, was uns sehr verwundert hat. Wir haben nur noch ein Restaurant gefunden, wo wir dann noch rein konnten, was auch echt mega lecker war, mit irgendwie so einer Reisbox, wo dann Wagyu-Fleisch, glaube ich, drauf war. Es war Tofu noch dabei und man quasi so ein komplettes Set serviert bekommen hat. Das war echt noch ganz lecker. Aber wenn du da noch hingehen solltest, komm auf jeden Fall nicht zu spät, um dir den kompletten Park angucken zu können, weil da kann man wirklich einfach mal 2 Stunden verbringen, weil der dann doch größer ist, als ich dachte. Und wenn du da dann noch in der Gegend was essen möchtest, die meisten schließen gegen 18 oder 18:30 Uhr schon. Dort haben wir dann noch eine schöne Zugstation, einen schönen Bahnhof entdeckt, und zwar den Kimono Forest. Das ist quasi eine Kunstausstellung an dem Bahnhof, wo jetzt restaurierte Lokomotiven eingesetzt wurden und Waggons, die sahen echt ganz schön aus. Dort gab es dann noch verschiedene Kirschblütenbäume drumherum und verschiedene Lichter, die dort dann aufgestellt sind. Ganz viele davon, die wirklich eine schöne Atmosphäre geschaffen haben. Und wenn es dort eben dann dunkel ist, dass man da noch langläuft, wirklich auch eine Riesenempfehlung. In ganz vielen verschiedenen Farben diese Leuchtröhren, wo dann verschiedene Muster, irgendwelche Stoffe noch drin sind. Und das dann in Kombination mit der Retro-Lokomotive, wenn gerade ein Zug da ist, und den Kirschblüten, wirklich eine fantastische Kombination. Genau. An den nächsten Tagen standen dann natürlich verschiedene Tempel noch auf dem Programm. Ich suche mal eben kurz die Namen raus, dass ich die nochmal nennen kann, weil ich finde, die wir besucht haben, waren an sich auch ganz cool. Was ich so dann gesehen habe, ich konnte mich bei Kyoto am Anfang nicht ganz entscheiden, wie mir die Stadt gefallen soll. Weil auf der einen Seite war die Stadt an sich doch sehr leer. Auf der anderen Seite, wenn man eben bei den Tempeln war, natürlich den Touri-Hotspots, war es dementsprechend mega voll. Genau, aber als erstes haben wir dort eben den Ginkaku-ji-Tempel besucht. Der war auch echt mega schön, weil dort eben wie ein japanischer Garten das aufgebaut ist, ein kleiner Rundgang, wo man durchgehen kann, mit Wasser dabei und verschiedenen Fischen dabei, ein kleiner Rundgang drumherum, kleinen Brücken und so wirklich mega schön war. Genau, von dort aus haben wir dann eine kleine Wanderung gemacht, nenne ich es mal, quasi durch den Wald, weil das quasi schon am Berghang war. Sowieso Kyoto ist quasi von einem Tal oder liegt im Tal und ist von einer Bergkette umgeben. Deswegen hat man immer eine schöne Aussicht quasi auf die Bergketten drumherum. Und genau, dann war das eben schon am Stadtrand der besagte Tempel von gerade. Und von dort gab es dann eben eine kleine Wanderung oder so einen kleinen Weg, nenne ich es mal, eben durch diesen Berghang durch zum nächsten Tempel. Das war eben der Nanzen-ji oder das Nanzen-ji-Gate. Und genau, dann sind wir dort eben hingewandert. Das war auch relativ hoch oder relativ herausfordernd, erst weil es viele Treppen nach oben waren und der Weg dann so schmal wurde, dass wir uns verlaufen haben, so dachte ich. Aber dann sind wir dann doch noch angekommen und so auf jeden Fall dann eine nette Abwechslung eben zum Großstadttrubel oder eben von den Tempeln. Genau, dort haben wir uns das Gate noch angeguckt, wo man dann noch eben hoch kann für eine kleine Bezahlung, war das, meine ich. Wo man dann noch eine schöne Aussicht hat eben auf den Tempel und die Umgebung. Und dort gab es dann auch noch einen separaten kleinen Garten. Da muss man dann auch noch Eintritt zahlen. Ich glaube, es waren 300 oder 500 Yen, also 3 bis, ja, 4 bis 5 Euro. Was aber auch eine riesen Empfehlung ist. Ich dachte so, okay, hier 3 Euro Eintritt, da 4 Euro Eintritt, das wird hier irgendwann läppern und das wird irgendwie viel. Und wenn man irgendwie zwei, drei Tempel gesehen hat, so denke ich immer, dann hat man die meisten gesehen, weil die nächsten irgendwie auch relativ ähnlich aussehen. Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Garten noch zu besuchen, eben von besagtem zweiten Tempel, weil das wirklich nur eine schöne kleine Anlage war. Das war auch ein kleiner Rundgang um so einen Teich, wo viele Fische noch drin waren und wirklich eine schöne Anlage, die da aufgebaut wurde. Und abschließend ging es dann eben nachmittags dann noch zum Fushimi-Inari-Schrein. Das ist, glaube ich, so der bekannteste Tempel eben mit den ganzen roten Tori-Gates, wo man dann quasi den ganzen Weg lang gehen kann, wo dann hunderte von diesen Gates eben stehen. Dementsprechend natürlich auch beliebt und überfüllt war es. Das ist quasi auch ein Rundgang, wo man dann hochgehen kann bis zur Bergspitze, was, glaube ich, 40 Minuten sogar dauert oder ich weiß nicht, vom Eingang vielleicht sogar ein bisschen mehr noch. Deswegen, wenn du da hingehen solltest, auf jeden Fall das auch mit einplanen. Aber von oben hat man auch noch eine schöne Aussicht. Und ist, glaube ich, auch, wenn das Wetter mitspielt, ein cooler Spot eben für den Sonnenuntergang. Deswegen kann man das vielleicht so zeitlich einplanen, dass du dann eben zum Sonnenuntergang eben oben bist. Wenn es dunkel wird, wird es, meine ich, auch teils noch beleuchtet und hat dann auch nochmal eine andere Atmosphäre als bei Tageslicht, logischerweise. Ich denke mal, wenn wir jetzt dann nächste Woche in Kyoto sind, werden wir es dann auch in der Reihenfolge machen, dass wir den Fushimi-Inari-Schrein eben am Ende machen werden, weil mir das irgendwie zum Nachmittag dann doch sehr gut gefallen hat, weil ich glaube, früh morgens geht es dann dort eben schon, wollen natürlich eben alle hin und können mir vorstellen, dass es dann nochmal überfüllter ist. Das vielleicht als kleiner Tipp oder ein paar Gedanken meinerseits eben dazu. Genau, am nächsten Tag ging es los mit einer Teezeremonie, die wir online gebucht haben. Dort hat man dann auch Kimonos getragen. Wir haben Tee oder also Matcha-Tee zubereitet. Es gab kleine, ja nicht Süßigkeiten, aber so Gebäck oder irgendwie so, ja, so Kleinigkeiten irgendwie dabei, die man noch probieren durfte. Und dann eben den Tee, der noch echt ganz lecker geschmeckt hat. Ich hatte vorher nur einmal Matcha-Tee probiert. Oder Matcha-Kaffee war das, glaube ich. Das hat mir nicht wirklich geschmeckt. Aber der Matcha-Tee, den wir da zubereitet haben, war echt noch ganz lecker. Und das mal zu sehen, wie das zubereitet wurde, dann eben auch von einem Teemeister, der das seit 50 Jahren macht, auch wirklich mega spannend zu sehen. Genau, in dem Zuge haben wir uns dann auch die Innenstadt eben von Kyoto angeguckt und dann auch den nächsten Tempel noch besucht. Dort ging es dann eben zum Kiyomizu-Dera-Tempel, auch wieder mit einer großen roten Pergola und eben einem, ja, Bergtempel war das, meine ich. Der war allerdings sehr überfüllt. Und dort habe ich auch wirklich das am meisten gemerkt, wie man als Tourist quasi einfach nur durchgeschleust wird und man da durchgehen soll. Man guckt sich eben alles an, man macht ein paar Fotos und soll weitergehen. Weil es eben so überfüllt war, hat es irgendwie auch sehr wenig Spaß gemacht. Vielleicht gibt es irgendwie bessere Uhrzeiten, das abzupassen. Aber wenn es wirklich immer so voll ist, wie es eben an dem Tag war, war es dann doch irgendwie weniger cool. Genau. Und dann am nächsten Tag ging es dann, haben wir noch einen Ausflug gemacht zum Nara Park. Ich glaube, eine Stunde von Kyoto aus. Da waren wir im Überlegen, ob wir die da eben hinfahren sollen von Kyoto aus oder von Osaka aus. Wir haben es jetzt von Kyoto aus gemacht und das klappt auch ganz gut. Wir mussten nur einmal, ich glaube, wir sind zur Kyoto Train Station gefahren. Und sind dann von da aus, glaube ich, komplett bis Nara sogar durchgefahren. Also da gibt es auch eine gute Verbindung, relativ günstig auch. Und dort haben wir dann eben den Rehpark besucht, wo eben die Rehe frei rumlaufen, die man dann auch füttern kann, die man dann streicheln kann, von denen man sich verbeugt oder die verbeugen sich auch vor einem selber. Und der Park ist auch wirklich wieder mega groß. Ich dachte, das wäre halt eine kleine Parkanlage, wo man eben durchgeht. Ja, von wegen. Also ich glaube, wir waren 2 oder 3 Stunden dort und wir haben nur die eine Hälfte vom Park gesehen. Also da laufen wirklich auch hunderte Rehe rum, was wirklich mega schön auch anzusehen ist. Und wie gesagt, eben dann zu den überfüllten Tempeln doch ein schöner Kontrast war und ein bisschen Entspannung und Ruhe reinbrachte. Wenn man eben vorne ankommt, gibt es dann auch verschiedene Verkaufsstände, wo man dann eben Futter für die Tiere kaufen kann. Da waren die meisten allerdings schon ausverkauft. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auf ein Limit pro Tag beschränkt ist, dass sie es damit irgendwie ein bisschen rationieren und kontrollieren wollen, den Verkauf. Und wir haben uns dann aber sagen lassen, dass quasi weiter hinten im Park es auch noch Verkaufsstände gibt, die dann eben noch was auf Lager hatten. Also ich hätte es jetzt im ersten Moment denen gar nichts geben müssen, so dachte ich, aber es ist dann doch nochmal irgendwie schöner, die einfach füttern zu können. Die kommen dann noch einen zu einem, die verbeugen sich vor dir, du verbeugst dich vor denen. Das ist schon irgendwie eine ganz schöne Prozedur, nenne ich es mal, und wirklich sehr süß mit anzusehen. Deswegen das auch als Riesenempfehlung und auch ein sehr, sehr großes Highlight bis dahin. Genau, dann sind wir noch zurückgefahren nach Kyoto. Wir haben noch den Kyoto Tower uns angeguckt, auch wieder eine Aussichtsplattform im Inneren der Stadt, auch direkt am Bahnhof gelegen, meine ich. Und dort hat man, da waren wir dann eben pünktlich zum Sonnenuntergang. Das war wirklich eine super Location oder ein super Zeitpunkt, besser gesagt, weil es dann eben auch wirklich schön war noch vom Wetter. Und weil Kyoto eben im Tal gelegen ist, hat man wirklich eine schöne Aussicht auf die Stadt. Die Stadt ist an sich, glaube ich, relativ verhältnismäßig, nenne ich es mal, kleiner. Und drumherum ist dann halt eben diese Bergkette. Das eben in Kombination mit dem Sonnenuntergang war wirklich schon sehr, sehr schön mit anzusehen. Genau, und am nächsten Tag ging es dann weiter nach Hiroshima. Wir haben bisher, glaube ich, alle Züge oder alle Verbindungen an den Reisetagen haben wir eben mit den Shinkansen gemacht, also mit den Hochgeschwindigkeitszügen, welche natürlich nicht ganz so günstig sind, aber wirklich ein Erlebnis für sich und auch wirklich eine Riesenempfehlung meinerseits, weil damit zu reisen wirklich so angenehm ist. Und zwar haben wir die dann eben im Vorfeld online immer gebucht. Und da habe ich dann eben direkt auf der offiziellen Seite, glaube ich, das war über Smart EX, habe ich die gebucht. Dort kriegt man dann einen QR-Code, mit dem man dann durch die Gates jeweils durchgehen kann. Und wenn dann Abfahrt ist um 14 Uhr, dann fährt er auch, wenn es nicht gerade die erste Station ist, fährt er auch erst 2 Minuten eher ein. Die Türen gehen auf, die Menschen gehen raus, du gehst rein. Du kannst am Bahnsteig genau sehen, wo dein Wagen halten wird, wo du reingehen musst. Und so reichen dann wirklich 2, 3 Minuten aus, dass quasi alle ein- und aussteigen und der Zug pünktlich weiterfahren kann. Und so war dann eben von Kyoto aus, war dann wirklich auch Punktlandung, dass der Zug eingefahren ist. Wir sind eingestiegen und er ist auf die Minute pünktlich wie im Zeitplan weitergefahren. Wir sind pünktlich angekommen und so war es auf der weiteren Reise eben auch. Also wirklich mega krass. Ich war so begeistert von dieser Effizienz und wie gut das so alles funktioniert und der ganze Aufbau, allgemein das ganze Straßensystem in Japan ist wirklich einmalig oder erstklassig, besser gesagt. Auch die Ausschilderung ist wirklich fantastisch. Gerade in Tokio findet man sich mega gut zurecht, auch wenn es so riesig ist und es so viele verschiedene Linien gibt. Aber gerade an den großen Bahnhöfen, sei es in Shinjuku oder auch in Shibuya, ist es wirklich an jeder Ecke ausgeschildert. Man hat seine verschiedenen Farben, man hat seine Buchstaben, die Ausgänge sind nummeriert. Wenn man dann Google Maps noch dabei hat, dann sagt er dir ja auch, wo du reingehen sollst, wo du rausgehen sollst, an welchem Bahnsteig du hin musst. Und das klappt wirklich fantastisch. Wir fahren allerdings in Kyoto, war es, glaube ich, Kyoto Bahnhof war es ein bisschen unübersichtlich. Und in Tokio, wenn man dort mit den Shinkansen fährt, ist das von der Tokyo Station aus. Dort war es dann so, ich überlege gerade, genau, nicht alle Durchgänge zu den Shinkansen-Bahnsteigen sind mit einem QR-Code gewesen. Deswegen wollten wir dann da durchgehen. Dann waren wir natürlich an dem, wo es kein QR-Code-Lesegerät gab. So muss man dann nochmal einmal durch den Bahnhof zur anderen Seite gehen, was wir dann aber zum Glück noch genug Zeit hatten. Das aber als kleiner Hinweis vielleicht für dich auch. Aber so hat das auch alles wirklich super geklappt und mit den Shinkansen wirklich zu fahren auch wirklich klasse. Man hat in den Sitzreihen jeweils mega viel Platz. Man hat einen Tisch noch dabei, den man runterklappen kann. Die Stühle kann man nach hinten klappen. Man hat so viel Beinfreiheit vor dir. Das ist wirklich unglaublich. Wenn man dann quasi von Tokio nach Kyoto fährt zum Beispiel, ist dann natürlich auf der rechten Seite der Fuji. Wenn man wieder zurück nach Tokio fährt, auf der linken Seite, das vielleicht als kleiner Hinweis noch zu beachten. Leider hatten wir bisher nur, genau, doch auf dem Rückweg haben wir ihn gesehen, das war noch ganz cool. Mal gucken, wie es dann morgen sein wird, ob wir den sehen werden. Aber so wirklich mega cool. Genau, in Kyoto hatten wir dann eben nur 2 Tage, da war es dann in Hiroshima, sorry, hatten wir nur eben 2 Tage. Dort ging es dann eben nachmittags dann direkt in den Peace Park. Eben von der Atombombe haben wir uns dort alles angeguckt, alle Denkmäler und das Museum, was auch wirklich mega eindrucksvoll war. Der Peace Park, auch wirklich eine wirklich schöne Anlage. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich in den letzten Minuten wirklich gesagt habe, aber es war wirklich ein richtig schöner Park. Mega groß, mega grün, verschiedene Statuen, verschiedene Denkmäler. Man konnte sich hinsetzen, wir hatten noch super Wetter, umgeben von Wasser, es gab kleine Brücken dabei, es gab Restaurants, es gab eine Eisdiele an der Seite. Und dort durchzugehen oder sich da einfach hinzusetzen, es fühlt sich auch wirklich friedlich an. Deswegen die Beschreibung oder eben das Denkmal dort vor Ort trifft es auch wirklich sehr gut und die Atmosphäre wird ihm auch wirklich mehr als gerecht. Genau, das Museum an sich war auch wirklich echt krass. Dort dann durchzugehen, man wurde wirklich, oder ich wurde wirklich in die Zeit von 1945 zurückgeholt, eben wo die Atombombe eingeschlagen ist. Und dann geht man da durch und kommt dann aus dem Raum wieder raus mit Blick auf diesen Park. Und dann musste ich wirklich kurz realisieren und habe gemerkt, ach krass, zum Glück haben wir 2025, weil ich wirklich von den Bildern und den Geschichten so zurückgesetzt war und wirklich in einer kleinen Zeitreise, um mich da eben hineinzufühlen. Das war schon wirklich sehr greifbar und unglaublich, diese Bilder und diese Schmerzen und all das zu sehen. Ja, wirklich ein unglaubliches Erlebnis, das sehen zu können und eben dann diese ja, Bedeutung und Wichtigkeit eben für die heutige Atomwaffenforschung Waffenpolitik, Regulierung, dafür nochmal ein neues Verständnis eben zu entwickeln danach. Ungemein wertvoll. Am nächsten Tag ging es dann eben noch zur Insel Miyajima, wo wir uns dann noch eben den Floating Shrine angeguckt haben, wo eben das Torii Gate direkt am Wasser steht, was dann eben, wenn Flut ist, dann eben so aussieht, als würde das Tor im Wasser stehen. Haben uns die Insel noch ein bisschen angeguckt, dort liefen auch wieder Rehe rum. Das Tor war irgendwie ganz cool mal zu sehen, aber so der Ausflug dahin war eher so mittelmäßig im Vergleich zu den anderen Sachen. Deswegen, wenn du nicht so viel Zeit hast, würde ich das überspringen, was wir jetzt auch machen werden, weil wir nur einen Tag in Hiroshima haben. Aber ja, es war mal ganz cool da gewesen zu sein. Da, durch den Tempel zu gehen ist okay. Es gibt halt viele Souvenirläden, Restaurants dabei, aber sonst eher so okay. Genau, auf dem Rückweg haben wir uns noch die Hiroshima Castle angeguckt, eben eine Burg in der Innenstadt gelegen. Die war noch wirklich mega cool. Da konnte man dann eben noch hochgehen, da hat man dann eine schöne Aussicht, sei es auf die Waldanlage drumherum, sei es auf das Wasser, sei es auf die Stadt selber. Und so echt ganz schön. Und genau, ich überlege gerade von Hiroshima. Genau, dann waren wir noch eben ein paar Tage, dann war es wieder ein bisschen entspannter. Dann waren wir eben im Arima Onsen, dort ein bisschen Wellness machen und auch in Kobe. In Kobe waren wir auch in einem Hotel mit Hot Springs dabei, dass wir quasi dann in Summe dann 4 Tage eben hatten, um ein bisschen zu chillen. In Kobe waren wir dann eben auch noch Kobe-Fleisch essen, was wirklich mega teuer war. Also ich habe noch nie für einen Restaurantbesuch so viel Geld ausgegeben, aber es hat sich auch dementsprechend gelohnt. Also ich habe noch nie so leckeres Fleisch gegessen oder so gut gegessen. Wir hatten dann, ich überlege gerade, ich hatte glaube ich 170 Gramm vom Kobe-Fleisch mit dem kompletten Menü auch dabei. Wir hatten noch leckeren Sake dazu bestellt. Das war dann jeweils eine Flasche mit 300 Milliliter. Das war, ich überlege gerade. Genau, Reisschnaps war das. Und der schmeckt auch wirklich mega gut. Der normale Sake, den man sonst mal für ein paar Euro weniger bekommt, der hat eher so einen nichtssagenden Geschmack, finde ich, oder kaum Charakter im Geschmack und brennt auch eher. Der war allerdings mega mild und hatte einen extrem guten Geschmack auch. Und dann wurden da noch verschiedene Sachen gebraten. Es wurde einem da alles gezeigt, wie das gemacht wird. Es wird direkt vor dir gekocht. Es gab Vorspeise, es gab noch verschiedene Sachen mit dem Fleisch dazu. Es wird einem alles erklärt dazu. Ich glaube, ich habe jetzt für das Essen 220 € oder so bezahlt. Aber es war auch wirklich dementsprechend gut. Ich würde es wirklich sofort wieder machen. Auch wenn es wirklich absurd viel Geld ist für ein einfaches oder für ein Abendessen. Aber auf der anderen Seite ist es ja nicht ohne Grund das teuerste Fleisch der Welt. Und das war wirklich zu Recht. Ich als Fleischliebhaber, der auch gerne mal ein gutes Steak isst und in den letzten Jahren noch viele verschiedene Steaks mal probiert hat. Auch jetzt hier in Japan haben wir verschiedene ausprobiert, sei es irgendwie Wagyu oder einfach nur ein Sirloin. Aber das kommt wirklich, nichts kommt irgendwie dem nah. Wirklich geschmacklich, es ist mega weich, es ist mega zart und dann geschmacklich wirklich unantastbar. Deswegen wirklich eine Riesenempfehlung, das mal auszuprobieren, wenn es eben schon nach Japan geht, vielleicht dann eben auf dem Rückweg von Hiroshima nach Osaka oder Kyoto. Oder wenn man in Osaka ist, ist das glaube ich noch eine Stunde weiter nach Kobe. Und wenn man sonst schon mal irgendwie so ein Restaurant sieht mit Kobe-Fleisch, was dann irgendwie vielleicht verkauft wird für 30, 40, 50 €, wenn es dann vielleicht eine Mini-Portion ist, okay. Wenn es dann aber schon ein bisschen mehr ist vom Fleisch, von der Menge her, ob es dann das beste Fleisch ist, sei mal dahingestellt. Wir haben jetzt dementsprechend mehr bezahlt, tiefer in die Tasche gegriffen, wurden dann aber auch geschmacklich und mit der Erfahrung und all dem Ambiente und all sowas dabei dann auch reichlich belohnt. Genau, und weiter ging es dann eben anschließend noch nach Osaka. Und zwar haben wir da uns genau die Stadt noch ein bisschen angeguckt. Wir sind dann noch zum, genau, wir sind noch zur Weltausstellung gefahren, zur Expo, die ist jetzt dieses Jahr in Osaka. Dort haben, das war eben sortiert nach Ländern. dass quasi jedes Land ein eigenes Gebäude hatte oder eben auch kleinere Länder quasi in einer großen Halle zusammenkamen, mit einem kleinen Stand dann eben nur. Und es war quasi wie so eine große Stadtanlage, dass drumherum quasi ein großer Holzring gebaut wurde, was glaube ich auch als Rekord die größte freistehende Holzstruktur, Gebäude, Architektur der Welt ist. Und damit glaube ich sogar aktuell einen Rekord gebrochen hat. Es fühlte sich so ein bisschen an, als wäre man im Freizeitpark, weil man wirklich bei den vier oder bei den großen Ländern auch eben anstehen musste. Sei es eben bei den USA oder bei China. Bei Deutschland mussten wir, glaube ich, eine Dreiviertelstunde anstehen, wo wir das längst auch gewartet haben, was dann irgendwie auch nicht ganz so cool war, wenn man überall noch, da noch warten musste. So haben wir uns dann eben ein paar Länder angeguckt. Die ersten haben uns jetzt weniger abgeholt, die wir gesehen haben. Da hat mich auf jeden Fall Deutschland überraschenderweise am meisten begeistert. Die hatten da wirklich eine interaktive Ausstellung, die wirklich sehr cool war. Allgemein war es thematisch sehr auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Viele hatten aber eher so PowerPoints oder irgendwelche Visionen oder irgendwelche Pläne, die dann vorgestellt wurden, wo man sich dann so denkt, okay, ob das jetzt wirklich so umgesetzt wird, ja oder nein. Aber dass irgendwie große Erfindungen vorgestellt wurden. Also es gibt wohl ein das künstliche Herz, was da wohl irgendwo ausgestellt war, was wir uns jetzt leider nicht angeguckt haben, weil man für manche Gebäude auch vorher das online reservieren muss, was ich auch nicht wusste. Wenn wir jetzt mit der Familie nochmal hinfahren sollten, würde ich das mal vorher checken. Das auch als kleiner Hinweis für dich. Und so war dann der Besuch, ich glaube mit 50 € Eintritt dann auch noch relativ teuer im Verhältnis dann. Es war auf jeden Fall mal ein cooles Erlebnis, gerade eben für den Aufbau und den Charakter eben in diesem Holzring drumherum war schon echt ganz cool. Ob ich nochmal hin müsste, weiß ich jetzt so noch nicht. Also was ich gesehen habe, hat mich jetzt nicht ganz überzeugt. Wenn man vielleicht zu anderen Orten, zu den anderen Ländern noch gegangen ist, vielleicht nochmal mehr. Was ich jetzt gesehen habe, war eher so, ja, war mal ganz cool. Genau, und abschließend haben wir uns dann in Osaka, haben wir uns dann noch das Umeda Sky Building angeguckt, das quasi wie so ein Bogen aufgebaut ist, was in der Mitte einen Durchgang hat, wo man dann oben das Verbindungsstück zwischen den beiden Elementen hat, wo man auch hochfahren kann, was auch eine Riesenempfehlung meinerseits noch ist, weil man dort wirklich eine fantastische Aussicht auf die Stadt hat. Es ist direkt am Fluss gelegen, wo dann die ganzen Brücken noch drüber führen. Wir hatten auch einen guten Zeitpunkt erwischt, wo es nicht allzu voll war. Ich glaube, relativ beliebt ist es eben zum Sonnenuntergang hochzufahren. Wir waren, glaube ich, gegen 16 Uhr oben und als wir runtergefahren sind, war unten auch eine lange Schlange. Aber die Aussicht lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben uns dann noch die, wir wollten uns dann noch die Osaka Castle angucken. Das haben wir uns dann aber, also wir sind noch hingefahren, wir haben uns die Parkanlage von außen angeguckt, sind jetzt aber dann nicht mehr reingefahren, weil wir uns das dann übersprungen haben. Was wir von außen gesehen haben, war schon echt ganz cool. Wie es von innen aussah, kann ich jetzt leider weniger zu berichten. Es ging zudem noch ins Stadtviertel Dotonbori. Dotonbori ist quasi so auch so ein Trendviertel, nenne ich es mal, direkt am Fluss gelegen, wo dann links und rechts wieder Werbetafeln sind, eben ikonisch mit dem Dotonbori Glico-Sign, mit der Glico-Werbung mit dem Mann drauf, die da, glaube ich, schon seit, weiß ich nicht, 50 Jahren hängt oder so. Dann sind wir da nur eben lang gefahren, natürlich mit Shopping-Center noch dabei. Sehr überlaufen, aber irgendwie auch mal ganz cool, dort lang zu laufen. Und genau, dann haben wir uns noch ein paar Pokémon-Kartläden angeguckt, logischerweise, wo wir dann noch fündig geworden sind und uns ein paar Karten gekauft haben. Und abends sind wir dann noch zum Baseballspiel gefahren. Baseball habe ich vorher noch nie geguckt oder war ich noch nie bei einem Spiel. Genau, der Kumpel kam halt mit dem Vorschlag auf. Ich war anfangs ein bisschen skeptisch, aber es war am Ende dann doch ganz cool. Wir haben dann eben das Spiel von, genau, das Heimteam war dann eben Osaka gegen, ich habe den Namen vom gegnerischen Team leider schon wieder vergessen. Auch wenn das Osaka haushoch verloren hat, ich glaube 5-0 war es dann. War doch die Stimmung echt mega gut. Also so hat das dann auch echt Spaß gemacht. Ich habe am Ende dann auch wirklich, irgendwann habe ich die Regeln dann nochmal verstanden. Mit den ganzen Details und was in den Statistiken und sowas steht da oben. Und auch wenn das Team verloren hat, war die Stimmung auch schon echt ganz geil. Und ich glaube, wir haben, weiß nicht, 30, 40 € oder so für die Karte bezahlt. Deswegen, das war dann noch irgendwie echt ganz cool mal zu sehen und eine nette Abwechslung. Und genau, anschließend ging es dann auch schon wieder zurück nach Tokio. Genau, ich habe jetzt die, mit Blick auf die Uhr, habe ich dann auch jetzt die letzten Tage oder die letzten anderthalb Wochen so ein bisschen eher im Schnelldurchlauf durchgangen. Jetzt zurückblickend auf die ersten 2,5 Wochen ging die Zeit doch mega schnell um. Also die ersten Tage, wo ich alleine noch war, mit der Reizüberflutung, mit den ganzen Eindrücken und den ganzen Menschen, wurde dann schnell zur neuen Normalität, weil man eben an jeder Ecke Menschen trifft und man sich einfach daran gewöhnen muss, dass überall Menschen sind und egal wo man stehen bleibt, man steht anderen irgendwie im Weg, habe ich so den Eindruck gewonnen. Aber das Land gefällt mir schon wirklich mega gut. Die Menschen sind sehr höflich, sehr respektvoll. Es gibt natürlich so ein paar Traditionen und Regeln, an die man sich halten muss, was natürlich komplett dazugehört und auch nur vernünftig ist. So, von den Städten her hat mir Hiroshima sehr gefallen, eben mit dem Peace Park da dabei, was wirklich eine schöne, etwas kleinere Stadt war. Tokio logischerweise, weil man an jeder Ecke irgendwas sehen kann. Man fährt in ein anderes Stadtviertel und man denkt, man wäre in einer ganz anderen Stadt. Und in Summe war ich jetzt, glaube ich, 10 oder 12 Tage in Tokio und man kann noch so viel mehr entdecken. Also ich glaube, das ist so eine Stadt, ist ja nicht ohne Grund die größte Stadt der Welt, aber man kann hier so viel erkunden und so viel entdecken jeden Tag in jedem Viertel. Und überall sind die Gebäude 6, 7, 8 Etagen groß. Überall gibt es Shoppingcenter mit unzähligen Läden, unzählige Restaurants, es gibt überall was für Anime, es gibt für jeden Bedarf irgendwas und hier wird einem auf jeden Fall nicht langweilig. Von Kyoto habe ich so gemischte Gefühle, wie ich schon anfangs erwähnt habe. Auf der einen Seite, wo wir jetzt gewohnt haben, war es eben auch ein bisschen ruhiger, was ganz schön war. Die Innenstadt so ist noch ganz schön, aber die Tempel als die Touri-Hotspots logischerweise sind halt mega überfüllt, was mir halt weniger gefallen hat. Ich als Tourist natürlich bin natürlich Teil des Problems, aber der Kontrast zwischen die Stadt an sich ist ein bisschen leerer und die ganzen Tempel, weil halt alle Touris dahin wollen, sind so extremst überfüllt, ist mir dort wirklich extremst aufgefallen. Also da noch mal deutlich mehr als an anderen Orten. Genau, die Tage im Onsen, im Arima Onsen war noch ganz cool oder in Kobe auch, dann sei es mit dem Abendessen oder Kobe so als Stadt hat mir auch sehr gefallen, die wieder ein bisschen kleiner ist. Und sonst, was ich nur so mittelmäßig fand, war dann eben der Ausflug zum Floating Shrine nach Mijajima. Den einen oder anderen Tempel, wie schon erwähnt, in Kyoto fand ich eher so okay nur. Highlights waren auf jeden Fall der Nara-Park, da die Rehe zu besuchen, die Teezeremonie mal auszuprobieren, war ganz cool. Klar, das Kobe-Fleisch war mega lecker, wird mir auf ewig in Erinnerung bleiben. In Hiroshima, der Museumsbesuch mit der Atombombe, sehr, sehr eindrucksvoll und ein extremst krasses Erlebnis, das mal zu sehen und das alles zu hören so. Und ich glaube, einfach so die ganze Zeit hier auch in Tokio. Das heißt, die Shibuya-Kreuzung, das ist der Tokyo Tower, gefällt mir mega. Die Zeit zur Kirschblütenzeit, leider ist die jetzt schon wieder vorbei, hat mir mega gut gefallen. Und überall ist irgendwas los, überall ist Action. Ich als Pokémon-Fan finde ja an jeder Ecke noch irgendwelche Souvenirs oder Karten. Genau, jetzt das neue Pokémon-Set kam jetzt auch noch letzte Tage raus, da habe ich mir schon ein paar Booster und ein Display gekauft. Und mein 10-jähriges Ich ist hier auf jeden Fall gerade im siebten Himmel, weil es seinen Kindheitstraum ausleben kann mit Pokémon eben. Und so gefällt mir das Land wirklich mega gut. Also was ich jetzt schon gesehen habe von dem Land hier, auch wenn es halt wirklich extremst teuer ist, gerade zur Kirschblütenzeit natürlich noch mal mehr als sonst. Aber sonst der Transfer ist vor Ort relativ günstig, der ist gut organisiert. Sprachlich ist es schwierig auf Englisch. Man muss schon so die Basics in Japanisch lernen. Man muss die Tradition und Regeln können, finde ich zumindest. Unterkünfte sind halt so das Teuerste. Man kann gut günstig essen gehen, sei es Rahmen oder halt normale Restaurants sind noch okay preislich. Man kann aber auch günstig gehen zu den Convenience Stores, sei es eben 7-Eleven, Family Mart oder Lawson. Da findet man an jeder Ecke etwas, was eben auch schon ein Erlebnis für sich ist, dort mal hinzugehen. Und so habe ich es, glaube ich, auch in meinem Ranking der bisherigen Ländern formuliert. Wenn man das Finanzielle mal außer Acht lässt, ist es schon wirklich ein fantastisches Land. Also die Eindruck hier ist es so anders. Man fühlt sich aber auch sicher. Alle sind so höflich und respektvoll. Es ist so gut organisiert mit den Schnellzügen oder der ÖPNV auch. Und so wirklich ein fantastisches Land. Und so waren wirklich auch die ersten 2,5 bis 3 Wochen mit dem Kumpel zusammen echt klasse. Genau, und mit Blick auf die Uhr möchte ich es dabei dann jetzt auch belassen. Ich werde jetzt noch die letzten, ja, eine Woche mit der Familie hier auf jeden Fall genießen. Da war es auf jeden Fall ganz schön, jetzt nach über 7 Monaten wiederzusehen. Und wir machen uns jetzt hier noch ein paar schöne Tage, auch wenn der Zeitplan relativ straff ist. Aber in der nächsten Folge geht es dann eben damit weiter. Die werde ich dann eben zeitig danach dann aufnehmen, dass beide Folgen dann, ich denke ich mal, Anfang Mai dann noch online gehen können. Und genau, in der nächsten Folge geht es eben damit weiter, wie ich dann die anderen 1,5 Wochen noch verbracht habe. Da nochmal, denke ich, ein ausführlicheres Fazit dann eben zu Japan. Ein bisschen mehr vielleicht noch zum Essen, ein bisschen mehr zur Kultur und so ein paar Infos drumherum. Jetzt soll es eben nur darum gehen, was ich bisher so gemacht habe in Japan. Und da habe ich mich schon versucht, kurz zu fassen. Ja, mit Blick auf die Uhr haben wir jetzt fast schon wieder 1 Stunde voll. Aber ich hoffe, du konntest jetzt ein wenig meine Reise weiterverfolgen und vielleicht für dich selber dann auch noch ein bisschen Inspiration mitnehmen. Wenn du bis hier noch gehört hast, dann sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du jetzt noch jemanden kennen solltest, für den es vielleicht bald nach Japan gehen sollte, der Japan-Fan ist oder noch einen anderen Mehrwert aus der Folge mitnehmen könnte, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du die Folge noch mit ihm teilen würdest, sodass der Podcast auch weiter wachsen kann und er dann von dem Mehrwert dann auch noch teilhaben kann. Dafür schon mal vielen Dank im Voraus. Und sonst bleibt mir nur wieder zu sagen, danke fürs Zuhören. Im nächsten Teil geht es dann weiter mit Teil Nummer 2 meiner Japan-Reise. Und bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.